So, Stabi, ja. Herzlich willkommen zu unserer allerersten richtigen Folge im Umbau Stories Podcast. Heute geht es um welches Thema?
Ob sich eine eigene Immobilie, Eigenheimimmobilie überhaupt lohnt.
Genau.
Oder nicht. Oder
wann
oder
sie sich lohnt. Es Alternative auch gibt.
Ja. Genau.
Ah, sehr gut.
Also lohnt sich eine eigene Immobilie überhaupt? Also für viele ja natürlich die Fragen, wann kaufe ich überhaupt? Ich sag mal immer so, viele, die in der Familie schon Immobilien haben, da wird natürlich eher schon die Kinder dazu motiviert, dass die gerne kaufen sollen. Wie war das bei dir, Nadine? Wie waren deine Eltern so mit, wann kauft man eine Immobilie und lohnt sich das für dich?
Also meine Eltern haben, also wir haben ein Eigenheim in Norddeutschland. Meine Eltern, für uns vier Kinder, also sind vier Kinder in Summe. Und da ist jetzt aber in meiner gesamten Familie niemand dabei gewesen bisher, der irgendwie mehr als eine Immobilie überhaupt gekauft hat. Mhm. Also in meiner Familie ist jetzt nicht so dieses Mindset, dass man sagt, so, okay, Immobilien können auch eine Wertanlage sein. Da ist es wirklich rein die Eigennutzung. Und dadurch, dass natürlich die ganze Familie da immer gewohnt hat, ist es auch ein sehr emotionaler Wert. Aber es kam mir schon.
Also wurde euch nicht mitgegeben?
Nein, hey, stand nein.
Unbedingt, nein. Also sofort anfangen, Bausparvertrag abschließen.
Einen Bausparvertrag hatten wir. Mein Papa ist nämlich sehr, der ist zwar kein Schwabe, aber der ist sehr im Thema Sparen und so mit drin. Das ist ihm ganz, ganz, ganz wichtig, auch für uns alle vier Kinder. Aber trotzdem war das eher so, ja, als wenn man da mal selber was kaufen möchte. Aber es ging nie darum, dass man auch eine zweite Immobilie vielleicht kauft oder eine dritte oder eine Wohnung. Also entweder kaufst du das und nutzt das für dich selber oder halt nicht. Also da habe ich nichts gelernt. Also früher in der Kindheit. Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
Eigentlich ziemlich ähnlich. Okay. Sogar, also meine Mutter war alleinerziehend. Mhm. Das heißt, wir hatten tatsächlich in einer Mietwohnung gewohnt. Und bei ihr war eher immer so die Angst, das kann sie sich nicht leisten. Mhm. Also war ein großes Thema. Deswegen finde ich es auch cool, dass wir das im Podcast mit aufnehmen können. Frauen und wann kann ich es mir leisten? Ja. Vielleicht sogar, auch wenn ich eben alleinerziehend bin oder nicht so viel Geld zur Verfügung habe. Aber wie kann ich mich eben finanziell unabhängig machen und trotzdem Eigenheim oder auch eine Immobilie als Altersvorsorge zu haben? Ja. Denn heute sagt meine Mutter, ich bereue das wahnsinnig, dass ich mich nie getraut habe, das zu machen und dass ich keinen richtigen Ansprechpartner hatte, der mir auch geholfen hat, da vielleicht was zu tun, sondern dass alle eher immer gesagt haben, oh nee, lieber nicht und das ist zu viel Risiko und lass das mal eher.
Ja, das Thema Risiko und Immobilien ist ja auch immer mit Schulden. Also das wird ja gleich immer gesagt, oh, du machst da voll Schulden.
Schulden ohne Ende.
Ohne Ende.
Und wenn du es nicht mehr bezahlen kannst, was passiert dann? Und genau, also bei uns gab es keine Immobilie, keine Eigenimmobilie. Mein Papa, wohlgemerkt, der hat ein Haus gekauft, aber auch für sich selber und ähnlich wie bei dir dann jetzt auch, ne? Also es ist jetzt ein Haus und das hat man und damit ist es dann jetzt auch gut.
Ja.
Und von daher, wann lohnt sich eine eigene Immobilie wirklich?
Ja. Ja, vielleicht können wir erstmal die Punkte aufzählen, warum wir uns oder wir zwei uns für eine Immobilie entschieden haben, weil das war ja bei uns beiden auch eine bewusste Entscheidung. Bei mir war das vor 4 Jahren, da weiß ich noch, war Januar, Jahreswechsel. Und auf einmal kam in meinem Kopf der Gedanke mit, oh, es wäre doch irgendwie schön, was Eigenes zu haben. Also wir haben zuvor in einer Vierzimmerwohnung gelebt, zur Miete. Das war auch Tobis und meine erste gemeinsame Wohnung sozusagen. Mhm. Und irgendwann sage ich dann so zum Tobi, wie wäre das denn eigentlich, wenn wir nicht uns nach einem Haus mal umschauen würden? Muss ja nichts Großes sein. Und erst dachten wir wollen auf jeden Fall ein Grundstück kaufen und das natürlich selber bebauen. Klar, das ist so der Wunsch, glaube ich, von allen. Und dann fängst du an zu recherchieren und zu gucken und denkst,
okay. Wir wohnen am falschen Ort.
Wir wohnen irgendwie im falschen Ort oder im falschen Teil von Deutschland. Ich glaube, die Immobilienpreise sind ja überall gerade, jetzt geht's wieder, aber die letzten Jahre natürlich gestiegen. Aber hier im Süden ist das nicht ganz so geil, muss man sagen. Und dann kam schnell so die Alternative, ja gut, ich habe früher immer gesagt, ich weiß noch, vor 5 Jahren, ich baue niemals selber um, mach ich nicht. Bist ja nie fertig.
Ja.
Ja, wirst du auch nicht, stimmt. Mhm. Aber dann haben wir halt uns umgeschaut und gesehen, okay, eine Altbausanierung ist vielleicht realistisch. Und wir haben 4 Häuser angeschaut vorab und da war immer klar, nee, die ist es nicht. Und die 5. Immobilie war eben das Haus, was man da im Hintergrund sieht. Mhm. Dazu vielleicht mal ein anderes Mal. Aber da war direkt klar, okay, die ist es.
Das machen wir,
Die, wenn wir die kriegen, die ist es. Und was war jetzt deine Frage?
Ja, warum du dich,
ach so.
Warum du dich eigentlich, wann du dich, wie du dich für eine Immobilie entschieden hast.
Und genau. Warum? Und das war dann eigentlich, was eher so dieses Gefühl von, okay, man möchte was Eigenes irgendwann haben, wo man auch selber, ich sag mal, keine Nachbarn vielleicht oben und unten hat, komplett, wird auch ein lustiges Thema.
Nachbarn, ja.
Wo man vielleicht auch selbst entscheiden kann, okay, mache ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Lärm, kann ich das in der Farbe streichen, kann ich vielleicht die Wand rausreißen, einfach sich so ein bisschen mehr selbst verwirklichen.
Mhm.
Und so kam das dann damals und wir haben dann recht frühzeitig angefangen, den ganzen Umbau auf Social Media zu dokumentieren. Also wirklich Schritt für Schritt, lückenlos. Und das macht so viel Spaß, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, da irgendwann wieder auszuziehen. Beziehungsweise deswegen haben wir das zweite Haus hier gekauft, mhm, weil wir das jetzt immer von Anfang an machen. Wie war es bei dir? Ja.
Also bei uns ist die Geschichte ein bisschen anders, weil wir die erste Immobilie, also ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen, ich komme ja ursprünglich aus Bayern, mhm, und ich bin 2006 nach Stuttgart gekommen, mhm, und meine erste Konfrontation mit Stuttgart war, und es tut mir jetzt furchtbar leid, hier ist alles hässlich, die Schwaben haben wenig Geschmack und wenig übrig für schönes Wohnen. Wenn ich jetzt zurück überlege, bei uns am Land, also ich komme vom Land, da waren die Wohnungen großzügig, du hattest, mhm, Platz, du hast einen Garten in der Regel besessen, auch wenn du in einer Wohnung gewohnt hast, du hast natürlich auch rausgehen können. Und es hat mich am Anfang wahnsinnig gestresst, dass alles so aufeinander, mhm, sitzt. Also du schaust in die nächste Hausmauer rein und es gibt ja auch nichts. Also gerade in der Zeit, als ich gekommen bin, es war einfach nichts zu bekommen.
Wo hast du eigentlich als allererstes gewohnt?
Im Stuttgarter Zentrum direkt.
Ah, okay. Ich habe, ja, auch früher direkt in der Stadt gewohnt. Ja.
Und das Geilste war, dass unsere Wohnung, also war eine WG dann, und es gab eine Dusche in der Küche.
Mhm. Klassiker.
Ja, der Klassiker. Ja. Und also hätte mir Stuttgart sonst nicht gefallen, hätte ich wahrscheinlich allein wegen dem Wohnen gesagt, never ever bleibe ich hier. Niemals bleibe ich hier. Und dann ging es so ein bisschen weiter. Also ich bin bestimmt 5-mal umgezogen in Stuttgart, weil dann immer Eigenbedarf angemeldet wurde. Mhm. Also das war so mein größtes Ding. Es wurde Eigenbedarf angemeldet und die Wohnungen wurden dann immer unbezahlbarer, muss, mhm, man eigentlich schon fast sagen. Und ich erinnere mich, dass wir 2012 mit meinem damaligen Geschäftspartner, habe ich zu ihm gesagt, du, es gibt Reihenhäuser, die werden hier in Vaihingen gebaut. Und das Haus hat gekostet 310.000 Euro. Also wir kommen jetzt gleich mal zu Zahlen, nur dass man mal sieht, was da so passiert ist. Es war 2012. Und damals habe ich gesagt, das traue ich mich einfach noch nicht. Also,
das
so
ganze Haus oder die Doppelhaushälfte?
Eine Doppelhaushälfte,
okay, aber genau. Vaihingen ist ja aber mega neu zentral.
Gebaut, genau, Neubau. Wurden neu gebaut.
Okay.
Man muss sagen, wir wohnen sogar jetzt relativ nahe dort oder, mhm, in der Nähe von da. Genau, also dem 310.000 Euro gekostet und ich weiß aus sicherer Quelle, dass vor 2 Jahren eins dieser Häuser für 1,2 Millionen verkauft,
krass,
wurde.
Okay.
Also
ärgerlich, was du damals, ja, nicht gekauft hast.
Ja, war ich nicht mutig, ja, genug. Ich, ja, war nicht mutig genug. So, und dann wurde ich mit meiner ersten Tochter schwanger, 2011, und dann haben wir gesagt, okay, also wir brauchen jetzt, wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung, weil wir haben einfach auch nichts anderes, mhm, gefunden, mit meinem Mann dann schon natürlich. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, wir müssen irgendwas machen. Also, mhm, ich will nicht immer so wohnen, dann auch, wie du sagst, ne, Nachbarn, du kannst nichts machen, du hast keinen Platz. Also, ich habe gesagt, ich gehe ein, dann muss ich aus Stuttgart raus. Mhm. Aber aus Stuttgart raus haben wir ja auch das Thema Fahren, Verkehr und Stau. Ne? Du musst ja auch irgendwie wieder zur Arbeit kommen, ja, und wir wollten ja auch in unserem Umfeld bleiben. So, ja, und dann haben wir angefangen, ganz massiv zu suchen, haben bei einem Bauträger eine Wohnung angeboten bekommen, die im Erdgeschoss gebaut worden ist. Und diejenigen, die es gekauft hatten, haben irgendwie die Finanzierung nicht fertig, mhm, durchgehabt oder wir auch immer sind zurückgetreten. Und wir mussten damals über Nacht entscheiden, nehmen wir die Wohnung oder nicht. Mhm. Jetzt hatten wir natürlich einen langen Vorlauf und hatten auch Möglichkeiten schon, was können wir, was geht,
ja,
was finanziell, ist finanziell, ja, möglich. Und die Lage war okay, also, ja, zumindest dachten wir das. Das können wir bei einer späteren Podcast-Folge dann nochmal ändern, wahrscheinlich revidieren. Aber das war die erste Immobilie, mit der wir gestartet sind, dann ins Eigenheim. Und da war natürlich schon der Nestbautrieb, denke ich mal, der größte Motivator, dass unser Kind irgendwie ein Zuhause hat, wo, mhm, es dann groß werden kann. So war es die erste Immobilie.
Ja, ja, spannend. Ja, mittlerweile hast du ja 2 Kinder oder habt ihr 2 Kinder? Mhm. Wir haben keine Kinder. Deswegen, ich glaube, es ist manchmal auch einfach nicht davon abhängig, ob du schwanger bist oder Kinder hast. Ich, nee, glaube, diesen Nestbautrieb, auch ohne Kinder, hat man
kommt
auch.
Kommt das?
Ja, also ich habe mich jetzt schon die letzten Jahre sehr darin motiviert gefühlt, es schön zu machen, mhm, und auch irgendwie schön herzurichten, dass man sich, ja, einfach wohlfühlt und nach Hause kommt. Ich meine, wir reisen sehr viel und auch sehr gerne. Das heißt, trotzdem komme ich immer wieder super gerne nach Hause. Und nach 2 Wochen merke ich, boah, jetzt wird es Zeit für nach Hause. Mhm. Und ich könnte dann eine Woche da sein und wieder weiterfliegen danach. Das machen wir meistens nicht, aber das wäre möglich. Aber diese kleine Pause zu Hause, finde ich, hat man einfach, wenn es schön, ja, ist zu Hause, gerne.
Ja.
Genau. So, das war mir mal ganz wichtig, dass du irgendwas hast, wo du zurückkommen kannst und weißt, okay, da ist es jetzt einfach schön. Irgendwann vielleicht nah an, für dich persönlich perfekt. Ich meine, du wirst eh nie fertig bei so einem Haus, das weiß man ja. Aber früher, ich weiß auch früher als Kind, ich habe das nie verstanden, wenn Leute gesagt haben, oh je, du hast ein Haus, also zu den umliegenden Erwachsenen, ihr werdet nie fertig. Wenn du vorne fertig bist, dann fängst du hinten wieder an. Anfangen, ja. Als Kind dachte ich so, hä, das macht doch gar keinen Sinn, irgendwann bist du doch fertig. Jetzt, so 25 Jahre später, kann ich das nachvollziehen und denke mir, man ist wirklich nie fertig.
Okay, aber ich glaube, das ist auch unser Anspruch, Nadine. Also vielleicht, ja. Also ich glaube, es gibt viele, die einmal bauen und nie wieder was tun. Also siehst du ja hier an eurem gekauften Objekt. Ne?
Da war ja, auch, hier wurde 1950 wurde es gebaut und dann einfach auch nie wieder was gemacht. Ja.
Und in unserem Haus, was wir dann später nachdem, also wir sind ja zuerst in eine Eigentumswohnung eben gezogen und haben uns dann da nochmal rausentwickelt in ein Haus. Ja. Also haben
war das immer klar, dass ihr eigentlich ein Haus wolltet früher?
Also Alex wollte immer ein Haus, immer.
Alex, dein Mann?
Mein Mann, genau. Ja. Alex, mein Mann, wollte immer ein Haus, weil er gesagt hat, er hat als Kind aus dem Haus ausziehen müssen, weil sich die Eltern damals auch getrennt haben und das finanziell dann einfach nicht möglich war. Und für ihn war das, glaube ich, so ein Stück, das Kindheitsding, ich möchte irgendwann einfach ein eigenes Haus besitzen. Und für mich war es so, ich hatte nie ein eigenes Haus. Also wir haben immer in Wohnungen gewohnt und ich hatte schon den Traum auch zu sagen, es ist jetzt meins und ich muss mich, das ist so ein bisschen die Vorstellung gewesen, ich muss mich mit niemandem abstimmen. Ich musste als Kind immer leise sein, weil die unter uns sich beschwert haben mit dem Besenstiel. Ne? Kinder dürfen nicht laufen, Kinder dürfen nicht laut sein und ich wollte es für meine Kinder einfach und für mich auch entspannter und anders haben, dass eben dieses Selbstverwirklichen und dieses ich kann sein und ich darf auch irgendwo, ich habe eine Berechtigung und das ist einfach so zu gestalten, wie ich das möchte. Ja. Genau, und so kam ein bisschen der Wunsch, denn auch in der Eigentumswohnung haben wir relativ schnell festgestellt, wenn da ganz viele Eigentumswohnungsinhaber wohnen, dann sind die auch nicht besser als irgendwie irgendwelche anderen Nachbarn. Also auch wenn es dir gehört, ne, du musst dich immer arrangieren und deswegen jetzt vielleicht auch nochmal zurück, wann lohnt sich denn so eine eigengenutzte Immobilie? Also ich glaube, wenn man...
Müssen wir unterteilen, glaube ich, einmal in finanziell lohnen und persönlich lohnen.
Genau.
Und ich glaube, so eine persönlich lohnt sich eine eigene genutzte Immobilie ist immer.
Auf jeden Fall.
Sei es mal ein Haus oder eine Wohnung, einfach um für sich selber so diesen Raum zu schaffen, den man selbst verwirklichen kann. Ich glaube, das lohnt sich eigentlich fast immer, oder?
Also es lohnt sich zumindest immer, wenn wir die finanziellen Mittel, wie gesagt, rausnehmen, um zu sagen, ich bin da gerne und ich fühle mich wohl und ich kann da einfach mich verwirklichen, dann lohnt sich es auf jeden Fall.
Was sagst du, wenn Leute zu sagen, ja, aber jetzt seid ihr ja gar nicht mehr flexibel? Also jetzt könnt ihr ja, wenn ihr jetzt in 5 Jahren sagt, ihr wollt ins Ausland auswandern, das höre ich zum Beispiel ganz oft, ja, aber jetzt seid ihr ja gar nicht mehr flexibel. In einer Mietwohnung kannst du einfach kündigen und bist raus.
Gut, aber die Immobilienpreise, wenn wir uns bis jetzt anschauen, gut, das letzte Jahr oder die letzten 2 Jahre ist es jetzt so ein Stück weit wieder vom Höchstlevel leicht nach unten gegangen. Aber faktisch ist es so, wenn du die Wohnung vermietest oder das Haus vermietest oder ich kenne jetzt auch viele, die ins Ausland gegangen sind, die dann sagen, sie haben das behalten, um dann ja auch wieder zurückzukommen. Mhm. Also klar, du vermietest es in der Zeit, dann hast du ja auch den finanziellen Vorteil. Ja. Und wenn sich die Immobilie so, wenn du so vermietest, dass sich der Kredit dadurch abbezahlt, hast du ja in der Regel auch keinen Verlust.
Ja, genau.
Also,
ja, so sehe ich es auch. Ja.
Und auch da, wir können ja wieder verkaufen. Ne? Sobald wir 3 Jahre in einer Immobilie gewohnt haben, kannst du steuerfrei wieder verkaufen. Das heißt, wenn du nicht völlig ungut gekauft hast, dann hast du in der Regel auch keinen Minus gemacht.
Ja, das ist ja auch interessant, wenn man 3 Jahre selbst die Immobilie bewohnt hat, beziehungsweise ich glaube das Kaufjahr plus 2 weitere Jahre in Folge, wenn man die selber bewohnt hat, kann man steuerfrei verkaufen. Richtig?
Ja, ich glaube, wenn du kaufst ab Notarvertrag, dann 2 Jahre quasi drin warst und im 3. Jahr darfst du dann verkaufen, egal ob es der Januar oder der März ist. Also musst du nicht nochmal ein komplettes 3. Jahr durchwarten.
Hey, dann haben wir unseren Zeitraum eigentlich jetzt schon voll nebenan. Aber da schreiben wir mal in die Shownotes rein, den genauen Betrag, die genaue Zeit, wie viele Jahre man bewohnen muss. Weil bei fremd genutzten Immobilien, also vermieteten Immobilien, 10 Jahre. Das angenommen, du kaufst eine Immobilie für 200.000 Euro und willst sie nach 8 Jahren für 400.000 Euro verkaufen.
Dann hast du 200.000 zu versteuern, auf jeden Fall.
Ja, das ist natürlich
schon... Als Spekulationssteuer.
Ja, genau.
Ja. Und dann, kann auch ein Business Case sein.
Ich meine, das ist immer noch viel Geld, wenn du überlegst, du hast jetzt in 8 Jahren dann 200.000 Euro deine Immobilie verdoppelt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es, also hier im Süden gibt es, glaube ich, keine Wohnungen für 200.000 Euro, außer vielleicht Einzimmerwohnungen. Aber die kriegst du halt nicht für 400.000 Euro wieder los.
Nee, aber jetzt zum Beispiel auch unsere Wohnung, die wir also quasi vor dem Haus gehabt haben, die wir selbst bewohnt haben, die haben wir auch super, super gut verkaufen können. Mhm. Und man muss ja auch immer eins beachten. Also wenn ich jetzt mit der ersten Immobilie anfange und vor allen Dingen jetzt wieder zu uns Kindern oder nehmen wir uns nochmal zurück als Kind, hätten wir dazu mal von unseren Eltern so ein bisschen den Push gehabt, eine Einzimmerwohnung zu kaufen, mhm. hätte die ja immer eine Wertentwicklung mitgemacht, mhm. definitiv. Also ja, dass es so irgendwie ja. gar nichts mehr wert ist. Das, also, ne, es gibt ja. immer mal irgendwie einen Crash, aber wenn du den durchhältst, und nicht verkaufen musst, dann geht es ja auch immer wieder hoch. Also wenn wir uns ja, den Immobilienmarkt absolut. Anschauen, geht es ja immer ein bisschen wie ja. In der Welle.
Aber ich tippe mal, dass das bei unseren Families einfach daran lag, weil sie beide vom Land natürlich kommen, also nie in einer Großstadt gewohnt haben und dementsprechend vielleicht einfach auch nicht wussten, dass sich das so entwickelt.
Natürlich.
Ich habe zum Beispiel mit 19 ja. bin ich in meine allererste Wohnung in Stuttgart gezogen. Ja. Ich weiß, das ist ein richtig... Also die war sehr klein, sehr alt, die Wohnung. Ja. Und damals, anstatt das Geld irgendwie da rein zu investieren mit meinem ersten Azubi-Gehalt oder so, oder ja, da mich umzugucken, ja, ja. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Genau, aber das meine ich. Wenn ja. wir, also wir oder, also wie gesagt, jetzt auch Alex und ich, wir gucken, dass die Kinder eigentlich schon das mitbekommen. Mhm. Wie können sie, ich sag mal, finanzielle Freiheit erlangen, indem sie früh jetzt nicht vielleicht einen Bausparer machen oder irgendwie in die Rente rein investieren schon, sondern indem sie wirklich sagen, okay, ich schaffe mir was Kleines, denn ja. dieses Kleine ist ja auch immer eine Anzahlung für das Nächste. Größere, ja. Und unsere ganzen Objekte, die wir nacheinander gekauft haben, haben eigentlich auf der ersten Wohnung basiert. Mhm. Also das heißt, die erste Wohnung hatte natürlich eine Wertentwicklung und war dann viel mehr wert. Und somit konnte man die auch anders belasten mhm. und haben natürlich auch die anderen Immobilien mehr oder minder darauf aufbauen mhm. können. Ich weiß nicht genau, wie ihr das jetzt hier gelöst mhm. habt, ob man auch gesagt hat, hey, ich habe wieder viel Eigenkapital gebraucht oder ich habe eben die Immobilie, die dann das andere Objekt mit absichert. Es ist immer ein bisschen Rechnen und es ja. ist natürlich immer auch Glück dabei. Ja. Natürlich, wenn morgen alles nichts mehr wert ist, aber wenn morgen alles nichts mehr wert ist, dann ist bei niemandem morgen das nichts stimmt. mehr, ja. alles nichts mehr ja. wert. Ja? Also dann geht alles irgendwie runter. Und ich glaube, das ist so der wichtige Punkt, dass man einfach versucht, auch mal mutig zu sein, was Kleines zu kaufen, wo vielleicht die Eltern, die Freunde und alle sagen,
oh mein Gott, oh Gott, nein.
Was willst ja. du mit einer ja. so einer Bude, mit einem so einem Zimmer-Apartment? Ja. Aber da wird es immer einen Student geben oder ein junges Pärchen geben, die einfach dankbar sind und sagen, hey, das ist vielleicht eine kleine Miete.
Bezahlbar,
ja. das ist überschaubar. Und das ist super, ne? Ja, und absolut. Auch wenn du überlegst, du hast ein großes Haus, was du vermieten musst. Ihr habt ja hier jetzt auch geplant, 3 Wohnungen ja. zu machen. Dann ist ja auch der Ausfall ein ganz anderer. Ne? Also wenn ich jetzt sage, eine Wohnung steht mal leer für 1 oder 2 Monate, dann ist das was ganz anderes, als hättest du irgendwie ein Haus mit 400 Quadratmetern, ja. wo dann leer steht. Ja. Und dann musst du das überbrücken. Also von daher sind kleine Wohnungen für Kapitalanlagen, finde ich eigentlich total interessant.
Das war auch witzigerweise unser Ziel für dieses Jahr. Wir wollten uns eigentlich eine kleine Wohnung kaufen, mhm. nachdem wir jetzt nebenan, ich sag mal, so gut es geht, fertig war.
Ja.
Und es war halt hier tatsächlich ein krasser Zufall, weil hier hat ein Pärchen drin gewohnt, nur im Erdgeschoss. Die mhm. obere Etage und das Dachgeschoss wurden gar nicht bewohnt. Und die Mama von einem hat es eben verkauft, das Haus. Und witzigerweise, wir haben dann gefragt, ob wir einen Zaun ziehen können noch, weil wir ja auch nicht wussten, wer kauft dieses Haus.
Wer kauft dieses Haus? Ja. Will man die Nachbarn?
Ja. So, das ist natürlich, das weißt du ja immer vorher nie. Und dann ist Tobi eben, also Tobi ist mein Mann, ins Gespräch gekommen mit der Verkäuferin und hat festgestellt, dass sein Patenonkel mit ihr in einer Klasse war früher. Ja, und dann gab es gleich so eine familiäre Verknüpfung. Also wir kannten sie vorher mhm. nicht, sie uns auch nicht. Mhm. Aber sie meinte, ja gut, das ist irgendwie schön. Und ich sehe ja, was ihr aus eurem Haus nebenan gemacht habt. Das würde ich mir auch vielleicht für dieses Haus wünschen. Mhm. Und so kam das eben, sie meinte, ja okay, wenn ihr das kaufen könnt und möchtet, würde ich euch den Vortritt geben. Weil es gab noch andere Konkurrenten, die es gerne gekauft hätten. Mhm. Nachdem dann der Preis damals hier reduziert worden ist, haben wir gesagt, okay, wir rechnen das jetzt einfach wirklich mal durch. Dazu aber nochmal wahrscheinlich später nochmal mehr in einer anderen Folge, weil das ganze Thema Immobilien, Kalkulation. Ja. ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, so kam das damals hier zustande. Wir wollten eigentlich auch nur eine kleine Wohnung. Ja. Tja, jetzt haben wir 3 Wohnungen. Man muss aber dazu sagen, eine Wohnung hiervon hat mein Bruder gekauft. Also wir haben das direkt aufgeteilt. Aus dem 2-Familienhaus wurde jetzt ein 3-Familienhaus. Mhm. Da müssen wir auch nochmal zum Notar die Teilungserklärung jetzt final machen, sobald wir hier auch den neuen Dachaufbau und so kennen. Und jetzt hat quasi Tobi eine Wohnung, ich eine Wohnung und mein Bruder eine Wohnung. Und ein bisschen Eigenkapital mussten wir mitbringen. Nebenan konnten wir jetzt noch gar nicht so viel belasten, einfach weil
die Wertentwicklung jetzt eben die genau. letzten 2 Jahre nicht so
und weil viel wir jetzt einfach ja. auch seit 3 Jahren das Haus haben und auch wirklich erst abzahlen. Das heißt, da müssen wir noch ein paar Jahre wahrscheinlich warten. Mhm. Aber am Ende hat es auch mit ein bisschen Rechnerei und hier noch ein bisschen und da ein bisschen dann doch geklappt. Das ist ja auch immer von Haus zu Haus individuell, wie man am Ende sowas berechnet. Ne?
Ja.
Ja.
Ja,
aber was man auf jeden Fall jetzt nochmal zurück auf unsere Frage, ja. Ne? Wann lohnt sich denn jetzt eine Immobilie? Also definitiv würde ich immer sagen, wenn ich selber noch nicht drin wohnen müsste, könnte ich mir auch vorstellen, zurückgedacht, erstmal eine kleine Wohnung ja. zu kaufen und die zu vermieten.
Ja.
So zu vermieten, dass sie sich einfach selber abzahlt. Ja. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, wir haben noch ein Haus in Fein, also gekauft und das an Studenten vermietet. Mhm. Ne? Also damit wir nicht dieses Risiko haben, dass einer ausfällt, mhm. dass einer vielleicht da nicht bezahlen kann. Und ja, dann ist es jetzt an 7 Studenten vermietet und da habe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit, ja. weil ich da auch eine ganz andere Miete für die einzelnen Zimmer ja. Verlangen kann und die kümmern sich selber darum. Ne?
Also wie ist das mit der Verwaltung? Also wenn jetzt jemand auszieht, ist es, also das haben ja auch mal viele Angst vor, sie ja, kaufen sich eine total. Wohnung.
Wie mache ich das
verwalten, am Ende vom Tag? Ja. Du verwaltest dich dann zu Tode am Ende.
Ja. Also die Verwaltung mache ich selber mhm. komplett. Was muss man da machen? Die Studenten sind die erste Runde, war eine gut ausgewählte Runde. Also wir haben eine offene Besichtigung gemacht, dann sind die ganzen Studenten gekommen und wir haben einfach geguckt, wer harmoniert auch gut mhm. miteinander. Die haben sich gleich so unsere Krüppchen mhm. auch gefunden und das war eine super Hausbesetzung und die kümmern sich jetzt in der Regel selber um den neuen Ach, krass, Mieter. Okay. Die haben von mir so Vorgaben, was ich mhm. dann eben alles brauche von denen, an Schufa und an Elternbürgschaften und so weiter und so weiter. Und bisher hat es immer mega geklappt. Okay, also cool. Ich hatte immer Glück. Bisher.
Weiß ich, ob es das Holz ist, du kannst gerne hier klopfen.
Hier klopfen?
Ja.
Nee, also es hat auf jeden Fall gut funktioniert und ich glaube deswegen für die erste Immobilie vielleicht, um da auch auszuprobieren, ist es gut, was Kleineres zu nehmen, auch für den Renovierungsaufwand.
Ja.
Na, weil das ist natürlich auch so der Punkt, weil ich da auch so eine Geschichte nehmen kann von einer Freundin von mir, die hat eine Immobilie in Heilbronn gekauft mhm. und zwar haben die Eltern da gesagt, hey, mach doch das ist total toll, das ist irgendwie ein, weiß ich jetzt nicht, ich müsste lügen, 20-Parteien-Haus, also okay. richtig groß. Und da wäre ich wieder ein bisschen skeptisch, weil, also das war witzigerweise, dass ich damals schon gedacht habe, 20 Parteien bedeutet auch 20 Leute reden mit, 20 Leute entscheiden über die Renovierung oder Sanierung.
Ach so, 20 Leute gehören diese Wohnung. Jede diese Person hat eine eigene Wohnung.
Ganz genau.
Ich dachte gerade, ja. sie hat ein Haus für 20 Parteien gekauft. Nein, dachte mir, okay, krass.
Sie sollte eine Wohnung aus diesen 20 Parteien kaufen. Und dann war da zum Beispiel noch sowas drin wie Asbest. Ne? Und dann müssen sie das entsorgen. Dann musste der Aufzug gemacht werden. Aufzug sind übrigens fiese Kosten. Ja. Also erste Immobilie vielleicht
ohne Aufzug.
Nicht mit Aufzug, ja, sowas. Und ich glaube, ansonsten muss man einfach noch so ein paar Tipps mal geben, worauf man einfach gucken muss beim Kauf.
Ja.
Das würde ich auf jeden Fall nochmal genauer anschauen, also mit Dach und so. Also was sind die teuersten Gewerke?
Ja.
Und wenn die aber gut sind, dann ist man, oder erst gemacht worden sind oder gute Rücklagen auch da
ja.
sind, dann kann man das auf jeden Fall guten Gewissens machen.
Ja, wir können ja auch bald über die Kosten sprechen. Wir warten jetzt gerade noch auf die Angebote von den einzelnen Gewerken.
Ich bin auch gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Mhm. Vom Dach haben wir tatsächlich noch gar nichts bekommen. Da warten wir jetzt momentan noch. Und dann vergleichen wir natürlich. Und dann können wir dazu auch gerne nochmal sprechen. Dann weißt du auch, weil ihr euer Dach ja auch nochmal machen
wollt. Unser Dach muss gemacht werden.
Ja.
Das ist so das Letzte. Und ja, auch das war ja nicht so ganz klug, weil normalerweise renovieren wir ja
von oben nach unten.
Von oben nach unten, konnten wir aber leider nicht.
Ja, manchmal ist es halt so, gell?
Ja.
Ja.
Definitiv. So, was wollten wir noch sprechen? Der emotionale Wert, das haben wir gemacht, ne?
Ja, emotionaler Wert ist, glaube ich, ganz klar. Mhm. Das ist, glaube ich, für jeden Hausbesitzer irgendwie ein emotionaler Wert dabei. Manche übernehmen ja auch die Häuser ihrer Eltern, ihrer Großeltern und sagen, das ist einfach für mich ganz klar gewesen, ich möchte dieses Haus weiter in der Familie behalten und ich möchte mich auch selber darum kümmern.
Ja.
Kann ich voll nachvollziehen, dass man das macht. Jetzt, wir haben jetzt ursprünglich hier zu diesem Ort und auch zu diesen Häusern keine emotionale Verbindung. Mittlerweile natürlich schon.
Klar, ja, wenn du hier bist.
Und wenn du auch alles selber machst und irgendwie da involviert bist, dann ist es so, ist wie dein Baby. Du denkst so, wenn du jetzt hier jemanden einziehen würde, der das total, ich meine, der jetzt die Kippe anmachen würde hier mitten im Raum, würde ich sagen, Entschuldigung, hier darf man nicht rauchen. Ja, einfach, weil du das halt selber gemacht, ne? Bitte nach draußen gehen. Wir planen ja auch 2 Balkone, deswegen ist es ja kein Ding. Aber ja, man hat da schon so eine emotionale Bindung zu.
Ja, verstehe ich.
Wollen wir noch mal kurz über die Kosten sprechen, die so ein Kauf mit sich bringt? Also klar, du hast den Kaufpreis von der Immobilie an sich.
Ja.
Dann hast du ja aber noch ein paar weitere Fixkosten. Zum Beispiel einen Makler. Da hast du gesagt, den hattest du jetzt die letzten beiden Male bei dir nicht.
Genau.
Wir hatten jetzt beide Male einen Makler. Und ich muss sagen, ja, das ist viel Geld. Also das ist ja immer prozentual auch davon abhängig, wo du wohnst.
Richtig.
Und es ist immer aufgeteilt zwischen Verkäufer und Käufer. Aber
das ist auch neu, ne?
Ja, das ist neu und es ist auch relativ individuell. Also ich glaube, der Verkäufer und der Makler können sich so einigen, dass zum Beispiel auch der Käufer ein bisschen mehr bezahlt als der Verkäufer. Und das hat Vor- und Nachteile natürlich. Nachteil ist ganz klar, du zahlst einen Batzen Geld. Vorteil war jetzt bei uns aber zum Beispiel, wir mussten uns echt um nichts kümmern. Wir haben alle Unterlagen bekommen, die wir brauchten. Wir haben erstmal so ein Gutachten bekommen mit dem Boden allgemein, dass hier nichts ist, dass auch alles soweit passt. Der hat sich um alles gekümmert, auch wenn irgendwie noch Rückfragen waren beim Baurechtsamt oder in irgendeiner Form, hat er das übernommen. Und das fand ich schon ganz angenehm, gerade bei so einer Immobilie wie hier zum Beispiel, wo du einfach nicht so wirklich weißt. Du
hast auch viele Unterlagen für die Bank gebraucht.
Genau, ne? Du brauchst viele Unterlagen, wann wurde was renoviert, wann wurde was gebaut.
Ja.
Und das war darüber natürlich alles abgedeckt. Das war recht stressfrei an der Stelle.
Würdest du auch sagen, dass du, wenn jetzt später was rauskommen würde, was hier da beim Kauf offensichtlich verschwiegen wurde, wie ist das dann? Weißt du das, wie das ist mit dem Makler? Ist der dafür verantwortlich?
Dass wenn, dann ist ja die Verkäuferin dafür verantwortlich. Der Makler ist da, glaube ich, aus allen Haftungen raus, kann ich aber nochmal nachlesen. Und die Immobilie wurde so gekauft, wie gesehen, zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja.
Also wir haben auch unterschrieben, dass alles soweit klar, was für ein Zustand das ist offensichtlich. Und ich glaube, offensichtlich arglistig verschwiegene Mängel, da könntest du jetzt theoretisch was machen, aber wie willst du rausfinden, dass es arglistig verschwiegen worden ist?
Schwierig.
Also bräuchtest du ja fast schon irgendwie ein Protokoll, wo jemand unterschrieben hat, wir haben heute das besprochen, das und das verschweigen wir jetzt. Weil wie willst du es sonst nachweisen?
Nachweisen, ja. Gut, weil du könntest natürlich sagen, wenn du die Böden aufmachst und da kommt irgendwie ganz fieses Zeug raus und dann, dass man.
Aber das wussten die Verkäufer ja wahrscheinlich in der Regel auch nicht.
Kann sein.
Wenn sie es damals irgendwie von den Großeltern übernommen haben oder so.
Kann sein.
Und hier wusste man zum Beispiel auch gar nicht mehr, okay, wo läuft die Wasserleitung lang? Mhm. Weil das einfach schon 2 Generationen davor war und wenig dokumentiert war.
Ja, okay, verstehe ich.
Deswegen, ich glaube, sobald du, glaube ich, gekauft hast, ist es dann halt dein Spaß.
Ist dann dein Spaß.
Gehe ich mal von aus, ja. Mhm.
Also gut, dann müssen wir doch nochmal genau anschauen, worauf man achten muss, auf jeden Fall.
Ja, vielleicht auch. Vielleicht machen wir noch eine Folge dazu, dass wir sagen, okay, was ist denn super wichtig für einen ersten Kauf? Worauf achtet man, worauf wenn man neu in dem Ganzen...
Wenn man gar keine Ahnung
hat,
wenn man nicht sieht, ne? Weil es ist ja auch alles versteckt. Ich meine, wir sitzen jetzt hier schon im ganz aufgemachten Zustand.
Auch vorher sah das ja anders aus.
Ja, genau, war ja alles zu.
Ja.
Und dann hast du auch noch die Teppichdinger und... Ja,
was super witzig ist, das hat die Bank uns jetzt erzählt, dass unser Haus jetzt, obwohl wir ja schon wirklich viele Mann- und Frau-Stunden investiert haben, jetzt weniger wert ist als vorher.
Weil man es nicht mehr bewohnen kann.
Jetzt kannst du es nicht mehr bewohnen.
Genau.
Und jetzt können sich potenzielle Käufer, Käuferinnen das noch weniger vorstellen als vorher. Mhm. Weil er meinte auch, vorher sah es zwar verratzt aus, aber theoretisch hätte man ja was reinstellen können.
Hätte man einziehen können auch.
Ja, man hätte auch einziehen können, es hätte ein Badezimmer gegeben und so, eine Küche. Fand ich schon krass, aber ist eigentlich auch, leuchtet ein.
Ja.
Aber wusste ich jetzt vorher auch nicht.
Na gut, aber faktisch hätte man auch... Naja gut, aber ja.
Wir haben theoretisch
hätte man wohnen können, aber ob man wer da hätte wohnen wollen, zu welchen Summen, das ist ja dann auch nochmal...
Ja.
Okay, also ja, du hattest einen Makler und wir hatten keinen Makler und haben damit natürlich schon... Willst du sagen, wie viel ihr gespart habt? Oder was? Oder wie viel ich gespart habe?
Ja, du kannst sagen, wie viel du gespart hast.
Weil ich kann dir gar nicht sagen, was der Makler damals für Gebühren bei uns aufgerufen hätte.
Also hier waren es jetzt, glaube ich, knapp 17.000 Euro.
Das ist schon viel, auf jeden Fall.
Also wir waren ja zu dritt, also wir haben es zu dritt gekauft.
Ja, dann habt ihr es aufgeteilt.
Dann aber
trotzdem kannst du sagen, okay, 17.000 Euro, die wir natürlich dann
anders nutzen konnten.
Ja. Aber du hast auch natürlich, wir mussten natürlich auch gucken. Wir mussten mit den Verkäufern dann die ganzen Unterlagen zusammensuchen und die ganzen alten Baupläne und alles, was eben da war, das war dann eben mein Job.
Ja, Mama, hast du ja auch gar keine Wahl, ob mit Makler oder nicht, weil das schon inseriert halt so ist.
Wenn
die Verkäufer schon einen Vertrag mit dem Makler haben, kannst du dich auf den Kopf stellen, der Makler wird dann bezahlt werden müssen.
Auf jeden Fall, weil er ja auch die Arbeit schon gemacht hat.
Ja. Mhm. Was kommt noch neben dem Makler?
Ja, dann haben wir die Notarkosten auf jeden Fall. Die richten sich immer nach dem Kaufpreis, auch prozentual.
Ja.
Die musst du natürlich noch dazu rechnen. Und was als allererstes kommt, ist immer die Grundsteuer.
Ja.
Sobald du quasi beim Notar warst, ist die Grundsteuer fällig.
Die kam bei uns jetzt, der Brief die Woche.
Ja.
Ich habe noch nicht reingeguckt.
Wie viel Zeit hattest du?
Wir waren beim Notar vor drei Wochen haben wir die Schlüssel hier bekommen. Ja, 2 Monate würde ich sagen, 2,5 Monate.
Mhm. Sind die aber schnell.
Ja. Ja, ich meine, du musst den Betrag natürlich einrechnen.
Ja, auf jeden Fall. Nur das ist ja bei vielen auch so, die dann sagen, oh, Eigenheim kostet ja kein Geld mehr, du wohnst ja jetzt kostenlos. In Wahrheit ist aber unser Eigenheim genauso wie eine Miete auch weiterhin zu bezahlen. Auch wenn es schon abgezahlt wäre, hast du immer noch deine laufenden Kosten, die du jedes Jahr und jeden Monat und,
so weiter. Aber ich sag mal, gerade diese drei Positionen, Makler, Grundbuch und Notar, sind ja die, die Kaufnebenkosten. Und da sagt ja die Bank auch in der Regel, das ist ja roundabout 10%, die sollte man als Eigenkapital auch eigentlich fast mitbringen, dass man die aus eigenen Mitteln zahlen kann. War das bei euch auch so?
Ja, das war bei uns auch schon so, genau.
Ja klar, da kann man dann natürlich sagen, okay, den Makler spare ich mir. Dann sparst du natürlich auch ein bisschen was an Eigenkapital, was du da rein investieren müsstest. Aber wie gesagt, das ist auch wieder so individuell. Ich finde, man kann heutzutage gar nicht mehr sagen, unendlich viel Geld wäre natürlich optimal, dass du das Haus einfach kaufen kannst.
Ja, ist aber leider schwierig.
Ist schwierig.
Ja.
Du kriegst auch mittlerweile keine, also wenig 110% Finanzierungen.
Nee, also du musst auf jeden Fall ein bisschen was mitbringen.
Ein bisschen was
oder
mitbringen.
Du musst eben eine andere Immobilie schon haben oder, in Familien. In der Familie muss schon was da sein, wo man eben sagt, okay, das ist dann eben sozusagen...
Wird das aber das ist so individuell. Also das ist halt von Fall zu Fall anders, weil jede Familienkonstellation ist ja auch anders. Ja,
total.
Total. Aber da sprechen wir nochmal drüber. Mhm. Aber generell würdest du sagen, dass sich eine Immobilie, also ein Eigenheim, eine eigengenutzte Immobilie, finanziell lohnt?
Also ich sag jetzt mal so, in den ersten Jahren, wo du drin wohnst, mit Sicherheit nicht... Wenn du aber eine Wertentwicklung hast, die irgendwann verkaufen kannst, dann ist es auf jeden Fall lohnenswert. Mhm. Also ich denke, auch da musst du genau drauf schauen, was willst du damit auch erreichen? Die Unabhängigkeit ja, aber rein finanziell, da musst du eben schon, also ich würde immer sagen, unser Haus lohnt sich null, in dem wir jetzt wohnen, außer dass es halt schön ist und dass es unseres ist. Und
du könntest diesen wahrscheinlich
Begriff House Rich, ne? Also du bist reich im Haus. Ich meine, in Stuttgart sind fast alle, die ein Haus besitzen, Millionäre, weil die meisten Häuser einfach über 1 Million irgendwie wert sind am Ende vom Tag oder geschätzt werden von den Banken. Oder vielleicht jetzt wieder knapp drunter, aber wenn wir 2 Jahre zurückgehen, da war alles, egal, wenn es die letzte Bruchbude war, war das über 1 Million immer geschätzt. Mhm. Und da musst du halt schon sagen, wow, das musst du natürlich auch irgendwie erstmal stemmen können und wollen. Ja. Aber faktisch würde ich sagen, wenn du sagst, ich bin auch mal bereit, es zu veräußern und ich pflege das Ding gut, ich richte es eben selber schön her. Na, deswegen haben wir ja auch gesagt, es ist ja so ein komplettes Zusammenspiel zwischen, ich habe ein Haus und ich mache es innen schön und ich mache so einen Mehrwert. Also wenn ich heute unser Haus sehe und es wäre angeboten, würde ich sagen, sowas hätten wir gar nie irgendwo kaufen können. Es gibt so ein Haus nicht. Mhm. Ne? Es gibt das 0815 Standardhaus, wo du alles... mit immer noch Raufasertapeten und Co. hast, wo du aber du und ich sagen würden, boah, nee, dann nehmen wir lieber alt, dafür günstiger und machen es dann aber so, wie es uns gefällt.
Ja.
Und ich glaube, da kommt ja auch wieder dein Social-Media-Punkt damit rein. Ne? Also wenn du ein Gesamtkonzept draus strickst, ein bisschen Geschmack hast und da auch ein bisschen Liebe und Zeit rein investierst, dann lohnt es sich in jedem Fall, weil es nachher eben viel mehr wert ist.
Ja, ja, ich muss sagen, jetzt bei unserem Haus, bei dem Eigenheim, kann man jetzt zum Beispiel, also natürlich eine fremdvermietete Immobilie lohnt sich ja immer auch mehr, weil du ja steuerlich viele Dinge absetzen kannst.
Genau.
Richtig. Im Eigenheim kannst du ja steuerlich nichts absetzen, so gut wie nichts absetzen, recht wenig.
Und, ein bisschen Handwerker.
Ja, ein bisschen Handwerker, ja. Aber im Grunde ist es natürlich da auch ganz klar Selbstverwirklichung. Wir hätten wahrscheinlich, also wir haben damals geguckt, welche Miete haben wir damals bezahlt und wie können wir vielleicht in dem Rahmen ungefähr bleiben, um das Eigenheim abzubezahlen, dass man quasi in dem Bereich bleibt. Es ist ein bisschen mehr geworden natürlich in der Gesamtsumme, aber ob ich das Geld
jetzt,
ob ich das jetzt für eine Miete ausgebe oder für unser eigenes Haus, ist am Ende das eigene Haus besser natürlich, klar. Aber du verlierst ein bisschen Flexibilität, beziehungsweise du hast keinen freien Tag mehr. Immer wenn du Zeit hast, machst du irgendwas am Haus. Drinnen, draußen, drumherum, immer. Mhm. Das muss man halt mögen. Also ich finde, wenn man jetzt sagt, okay, finanziell kann es sich lohnen, aber hauptsächlich wahrscheinlich nicht, was man nicht vergessen darf. Eine Sache, diese zeitliche Komponente. Lohnt es sich, sein ganzes Leben irgendwie ein Stück weit auch natürlich
ins Häuser Haus
zu investieren? Ja. Weil, ich sag mal, so einen freien Sonntag oder Samstag, ich setze mich jetzt auf die Garage, auf die Terrasse
auf
und
die Garage.
Lese ein
was
Buch.
Du da?
Auf der Garage? Ja, da ist richtig schön bei uns. Mhm. Aber ich meine, wann macht man das? Machst du mal eine Stunde? Machst du mal 2 Stunden? Ich glaube, das macht man irgendwann, wenn man wirklich alt ist und man sagt so, man ist jetzt 60, 65, man möchte auch...
Nein, ich glaube es nicht. Nee, meine Oma ist über 80, hat ein eigenes Haus. Also die ist bei uns so der Haus-Owner, und die wurschtelt immer noch den ganzen Tag.
Okay, gut,
die sitzt nie. Und die sieht immer ein Unkraut, das ist auf der Hollywood-Schaukel. Und
dann, hör mir auch mit Unkraut.
Doch, ey, oh. Sie geht dann immer los und dann fängt sie an, das da wieder raus. Sie sitzt ja auf der Schaukel und dann, oh, jetzt, aber da muss ich jetzt. Und dann ist sie wieder weg. Also die saß da 3 Minuten, aber es hält sie auch fit. Also ich ja, muss sagen, ey, das ist der Wahnsinn, wie fit sie ist. Und ja, also das kann man auch so sehen.
Solange ja, das stimmt, ja.
Du bleibst dann da auch in Bewegung. Ich finde immer so, es klingt jetzt auch ein bisschen doof, aber wenn du in der Wohnung sitzt, keinen Garten hast und irgendwann zur Couch-Potato dann in der Rente mutierst, dann hast du lieber ein Haus, an dem du immer irgendwas tun musst, weil ich das einfach auch jung halten kann.
Ja, das stimmt, das kann sein. Auch so eine Treppe, wenn du noch hoch kommst, ist immer gut.
Aber ich sag mal, in der Regel, wenn du es ja immer machst, außer du hast einen Unfall oder ähnliches gehabt, ne, krankheitsbedingt. Ja. Aber ansonsten, würde ich sagen, die ist fit wie ein Turnschuh.
Cool. Mhm.
Ja. Haben wir was vergessen?
Lass mich mal auf mein schlauen Zettelchen gucken.
Vielleicht können wir noch was sagen, ob sich eine Immobilie einfach für die Vermietung lohnen kann, ne?
Also, um nochmal auf die Anfangsfrage zu kommen, lohnt sich eine Immobilie generell? Klares Ja.
Ja, also für den finanziellen Aspekt, wenn ich es auf jeden Fall.
Also entweder finanziell oder emotional. Für uns lohnt es sich. Es gibt sicher auch Leute, die sagen, nee, ich mache lieber Aktien, ich mache ETFs.
ETFs, ja.
Klar,
ETFs,
wenn du das vergleichst, dann hast du natürlich, wahrscheinlich, wenn du gut investierst, ist da ETF-Aktien-Sache natürlich ein bisschen lukrativer wahrscheinlich. Hier hast du halt einen Gegenwert direkt in der Hand. Also du weißt, dass hier steht was. Das ist jetzt, ne, es ist halt da. Ja. Ich finde, man sollte sich möglichst breit aufstellen. Im Idealfall hat man ein bisschen was von allem. Und setzt jetzt nicht nur eins auf eine Karte, klar. Ich meine, wir haben jetzt dieses Eigenheim, wir machen jetzt hier diese 3 Wohnungen, die wir vermieten möchten. Und natürlich investieren wir auch anders. Aber ein Mix ist, glaube ich, keine verkehrte Sache.
Das sehe ich auch so.
Ja. Mhm. Nee, und
wie geht's nächstes Mal weiter mit uns?
Wie geht's nächstes Mal weiter?
Mhm. Was ist unsere?
Unsere nächste Folge, die wir aufnehmen, ist, dass wir so ein bisschen erzählen, wann, wo, wie wir unsere Häuser gefunden haben. Mhm. Was vielleicht auch so ein paar Tipps und Tricks sind, wie man das macht. Was auch wichtig ist vielleicht bei so einem Haus.
Ja, definitiv.
Also die harten und die soften Faktoren.
Ja.
Darüber sprechen wir.
Oder was wir auch vielleicht mitgenommen haben, so im Laufe der Zeit, was eben am Anfang gar nicht berücksichtigt war.
Ja,
worüber also so war es bei mir zumindest die erste
Idee. Wie gesagt, meine erste Idee war ja, auf einer grünen Wiese zu bauen, bis ich dann festgestellt habe, die gibt es gar nicht. Wobei ich muss sagen, ich meine, hast du schon mal neu gebaut? Nein.
Nein.
Neubau wäre auch nochmal irgendwie so zum Vergleich ein Traum, was ich sagen würde, okay, es würde mich schon interessieren, wie ein Neubau im Vergleich zum Altbau abläuft.
Ich glaube, beim Neubau hast du halt einen riesigen Vorteil, wenn du einen guten Architekten hast oder wenn du, je nachdem, wie du das planst, du kannst halt dich zu 100% verwirklichen, wenn es erlaubt ist.
Ja, dazu dann.
Wenn es erlaubt ist, wenn du so bauen darfst, wie du möchtest.
Wobei alle, die wahrscheinlich jetzt neu gebaut haben und zuhören, sagen sich so, ja, genau, Altbau ist viel geiler, beim nächsten Mal werde ich einen Altbau bauen.
Ja, vielleicht, kann sein.
Wie weiß. Ja gut, dann sehen wir uns in Folge 2.
Perfekt. Dann.
Dann, bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.